Guten Abend, herzlich willkommen. Wir haben den Abschlussvortrag unseres lieben Bruders Pfarrer Winrich Schäfbuch heute Abend. Und ich möchte uns alle daran erinnern, dass wir unter einer großen Verheißung stehen. Die Verheißung des Auferstandenen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir dürfen heute Abend viele sein. Jesus Christus ist nach seiner Verheißung in unserer Mitte, durch sein Wort, durch seinen Geist. Und mit uns verbunden sind Glaubensgeschwister im Livestream, die jetzt mithören. Ich denke, dass sie unseren Altersdurchschnitt kräftig senken werden. Wir grüßen euch ganz herzlich, die ihr unsichtbar bei uns seid. Und ich habe heute so eine wunderschöne Anrede gefunden in einem Apostelbrief. Damit grüße ich euch jetzt. Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Kolosser 3, 12, man kann es nachlesen, es ist nicht von mir, es ist direkt von ihm. Wir beginnen mit einem Lied und unser Bruder möchte ja gern, dass wir unseren Blick auf das kommende Schöne richten, das der Herr uns bereitet hat. Das Lied heißt Himmel an, die Verse werden hier vorne an die Wand geworfen. Wir singen es.
460.
460. Aber es wird hier erscheinen, oder nicht?
Kommt in der Wand, ja.
Also Sie müssen es nicht aus dem Liederbuch singen. Ja, das Blaue, aber es wird hier, die Verse werden hier gezeigt.
Thank you.
Gelobt sei er. Das Thema heute Abend: Im Morgenglanz der Ewigkeit. Wir lesen dazu aus Offenbarung 21 die Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, schreibt Johannes. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereit gemacht, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dann hörte ich eine laute Stimme aus dem Thron rufen: Siehe, Gottes Zeltwohnung ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein, und er, Gott selbst, wird bei ihnen sein. Er wird jede Träne aus ihren Augen wischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Pein. Sie werden nicht mehr sein, denn das Vorige ist vergangen. Dann sprach der auf dem Thron Sitzende: Siehe, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er: Schreibe, denn diese Worte sind glaubwürdig und wahrhaft. Weiter sagte er zu mir: Es ist geschehen, ich bin Alpha und Omega, der Ursprung und die Vollendung. Ich werde dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst zu trinken geben. Dem Überwinder wird dies zugelost werden, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir mein Sohn sein. Wir beten. Lieber Vater, das ist ein wunderbarer Ausblick auf kommende Herrlichkeit, den du uns in diesen Worten schenkst. Du willst selbst bei deinen Menschen wohnen. Du machst alles neu. Schmerz, Kummer, Angst, alles muss schwinden. Was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, das bereitest du denen, die dich lieben. Schenk uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir das sehen können, dass es uns Wirklichkeit wird, was du uns verheißt. Danke, dass du durch den Glauben in unseren Herzen wohnst, dass du uns in deiner Liebe verwurzelst, dass du auch diesen Abend uns beschenken willst mit dem Bleibenden. Noch ist es dunkel bei uns, Herr, auf dieser Erde, oft auch in unserem Leben. Du weißt um Not, um Schmerz, um Angst. Du weißt, dass mancher keinen Ausweg mehr weiß. Aber du willst dich mitten hineinstellen in diese Not. Sagst zu uns: Komm doch her zu mir, die du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Herr Jesus Christus, du bist in Wahrheit ein Helfer und Retter. Und keiner, der dir vertraut, wurde jemals enttäuscht. Danke. Oft verstehen wir deine Wege nicht, aber wir wissen, du führst es herrlich hinaus. So wollen wir uns dir erneut anvertrauen, dir danken für das, was du uns jetzt schenkst aus deinem Wort. Wir danken für unseren Bruder, der es uns sagt. Dir alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank, alle Liebe. Amen. So, wir singen nochmal aus dem Blauen Liederbuch, jetzt sage ich es an, 556. Die einzelnen Verse werden wir hier sehen dann. 556.
Thank you. Das ist in diesen Tagen unser Thema im Marathon des Glaubens, unseres Lebensweges. Das herrliche Ziel vor Augen. Es gibt ja unglaublich viel Jammer in dieser Welt. In diesen Stunden denke ich an manche mir ganz liebe Freunde, die in Afghanistan zurückgelassen sind. Jesus-Leute, auch Deutsche. Wieder die Bäume entwurzelt, alles war voller Morast, das Wasser hat alles zerstört, die Hütten waren zusammengefallen und ein Pastor hat sich auf den Weg gemacht, um seine verstreut Wohnenden zu besuchen, wo er wusste, es ist alles verloren, die Hütten sind zusammengebrochen. Und nach mehreren Kilometern, wo er durch den Matsch wandert mit den Stiefeln, kommt er an eine kleine Siedlung. Und da steht eine Frau vor der zusammengefallenen Hütte. Und da fällt ihm erst ein, er hat ja gar nichts dabei, keine Hilfsgüter, gar nichts. Und dann sagt er, Geld, Mutter, sieht böse aus. Und dann sagt die Inderin, ja, wenn wir jetzt nicht Jesus, den Herrn, hätten. Wissen Sie das? Was die Not auch dieser Welt ist. Es gibt nur einen Helfer, und der heißt Jesus. In diesen Tagen lebt die Welt in einer großen Panik. Sie berechtigt ist, ich habe meine Zweifel. Aber Sie können ja keine Fernsehsendung anmachen und keine Zeitung lesen, ohne diese schrecklichen, großen Ängste zu spüren, die durch die Welt gehen. Aber die Stimme der Christen hört man nicht. Mit diesen Schrecken, denn Jesus hat davon gesprochen, dass diese ganze Weltzeit voll ist von ganz großen Erschütterungen. So war es durch die Jahrhunderte mit Hochwasser, mit Vulkanausbrüchen, mit Erdbeben. Und die Jünger haben Jesus einmal gefragt, wie wissen das? Und dann hat Jesus auf den Tempel gewiesen und sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das ist die Welt, die zerbricht. Und dann sprach Jesus von den schrecklichen Katastrophen, die kommen. Von den schrecklichen Kriegen, wie Multikulti nicht funktioniert und die Völker wieder einander toben. Von der Teuerung, ach, wir haben doch schon so viel Teuerung erlebt, Inflation. Und Jesus sagt, das kommt. Von der Verfolgung der Christen, von der Verführung, dass manche kommen und sich als Christus ausgeben, aber es ist falsch, es ist nicht Jesus, der Christus der Bibel. Und wie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe in vielen erkaltet, das wird so schlimm sein. Aber Jesus sagt, man muss beharren bis ans Ende bei Jesus bleiben. In den Schrecken dieser Welt. Jesus hat es oft gesagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, was da kommen soll. Und in der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, seid doch getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und Jesus ist der Sieger. Und darum gefallen mir die Lieder so, die passen in unsere Zeit. Manchmal haben ja die Jungen gemeint, das passt in unsere Zeit, die passt immer mehr in unsere Zeit, von Tag zu Tag immer mehr. Also schrecklich, die Pest wütete, das war furchtbar, wo oft ganze Dörfer ausgestorben sind. Philipp Nicolai war in Unna, hat in wenigen Monaten 3000 Menschen beerdigt, an einem Tag über 30 Beerdigungen gehalten. Gleich am Anfang starb sein Kollege und er hat die Beerdigungen allein machen müssen. Und dann hat er gedichtet in der Nacht, wenn die Pestkarren über das Pflaster der Stadt geschoben wurden. Wie freue ich mich, Herr Jesus Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Du, der sein Leben für mich ließ, nimmst mich einst in dein Paradies. Drauf fasse ich deine Hände. Amen. Amen, komm, o Sonne, meine Wonne, bleib nicht lange, dass ich ewig dich umfange. Wir haben doch ein Ziel und von diesem Ziel müssen wir reden. An den Sterbebetten, bei den Kranken. Diese Welt hat keinen Bestand. Sie wird nicht am Klima untergehen. Das müssen Sie wissen, weil das hat Gott in seiner Hand. tröstet mich in diesen Tagen so sehr, dass in Offenbarung 16, Vers 8 steht, da heißt es wortwörtlich, und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne, es wurde Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer, und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Wir wissen, dass es ein Wunder Gottes ist in einer chaotischen Welt, dass er Sommer und Winter schenkt, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Und das ist, dass er diese Welt erhält bis zu dem Tag seiner Wiederkunft. Und dann ist das zu Ende mit dieser Welt. Aber in dieser Welt geschieht Schreckliches durch Menschen, dass das Unheimliche. Und deshalb freuen wir uns an diesem Blick, den uns die Offenbarung des Johannes schenkt. Sie müssen das noch einmal wissen, wie das alles kam. Das war ja diese Gemeinde von Ephesus. Manche Touristen, die in der Türkei gereist sind, mit den Chibo-Reisen, die haben Ephesus besucht. Und da steht einer der schönsten Tempel, den die Österreicher ausgegraben und wieder restauriert haben, der Tempel des Domitian. War der schlimmste Christenschlechter, noch schlimmer als Nero. Der hat die Christen gejagt. Das war der, der bei uns in Deutschland den Limes nach Norden verschoben hat. Den römischen Grenzwall, der Domitian. Und der römische Dichter Plinius hat gesagt, das war eine Höllenbestie. Und da hat die Gemeinde von Ephesus zerschlagen, und nicht nur diese. Und dort war ein alter Presbyter namens Johannes, den kennen wir, den Evangelisten Johannes, im hohen Alter über 90 Jahre, passt für unsere Freizeit. Und dem hat Gott eine Schau gegeben. Und da hat er zuerst gesagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und das müssen wir heute in dieser Welt verkünden, weil eine Welt das nicht mehr weiß. Wir Christen haben den Auftrag, sagen Sie es Ihren Nachbarn, sagen Sie es der Gemeinde. Wir wissen, dass Jesus auch die unheimlichen Entwicklungen dieser Welt in seiner Hand hat. Und da ist in der Offenbarung viel die Rede davon, wie diese Geheimnisse des Gerichtes Gottes über die Welt gehen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass Jesus der Todessieger ist. Und er sieht nun plötzlich ganz am Ende dieser Offenbarung all den Schrecken dieser Welt. Und da wollen wir uns gar nicht aufhalten. Ich gebe ja immer den Rat, machen Sie doch den Knopf vom Fernseher aus. Sie haben es doch schon oft genug angesehen, wie die Sterbenden umgedreht werden. Es sind immer die gleichen Bilder. Das kann man doch nicht ansehen. Nein, wir wissen, was auch geschieht. Jesus hat die Geschicke in seiner Hand. Und er ist mein Herr und ich darf ihm vertrauen und ihm glauben. Und da sagt er gleich am Anfang, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Dieses unruhige Völkermeer, dieses Toben der Mächte dieser Welt, die toben gegen die Herrschaft Gottes, vorbei. Und dann schenkt Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er sieht das und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. In unserer Zeit, wo die Sexualität so viel verwüstet und zerstört hat, wissen Sie noch, was das für ein Bild ist? Der reinen Brautliebe, die Gemeinde, die für Jesus lebt, der Bräutigam kommt. Wir freuen uns auf das große Fest, wenn Jesus uns einlädt zu dieser Vermählung, dass er mit seiner Gemeinde sich sichtbar verbindet. Komm doch zum Fest, wir sind eingeladen. Ganz wunderbar. Und dann sitzt einer auf dem Thron. Wer sitzt denn auf dem Thron? Nicht die Regierenden dieser Welt. Nicht die Mächte. Auch wir wissen gar nicht, was an Regierungen noch kommt in dieser Welt. Der Welteinheit, die vor uns steht. Und den großen Planern der verschiedenen Parteien und Gruppierungen. Wer sitzt denn da auf dem Thron? Jesus, der Herr. Das ist so herrlich für uns. Jesus sitzt auf dem Thron. Und das muss man immer sich vor Augen halten. Heute sitzt Jesus schon auf dem Thron. Wir können es noch nicht sehen in der unsichtbaren Wirklichkeit der Welt Gottes, die uns umgibt. Jesus ist der König und Herr, und wir dürfen singen, Jesus Christus herrscht als König. Er ist der König über alle Könige dieser Welt, über alle Mächte und Gewalten. Er ist auch ein Herr über die ganzen Naturgewalten dieser Welt, über die Chaosmächte, wie sie auch toben. Und das ist ein großer Trost für uns. Und der auf dem Thron saß, sagte, schreibe für uns. Wie wunderbar, dass es für uns aufgeschrieben ist. Es steht geschrieben. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir haben dieses große Ziel vor Augen. Lest das doch vor bei euren Krankenbesuchen. Es wird alles wunderbar sein. Es sind ja nur wenige Augenblicke. Vielleicht eine ganze Reihe von uns werden das Jahresende nicht erleben. Freuen Sie sich doch. Das Schönste kommt noch. Wir haben das Ziel vor Augen und freuen uns auf die Vollendung. Die kommt nach allem Leid, nach allen Tränen, nach allem Jammer dieser Welt. Und Jesus wird dieses Vollenden, diese zerbrochene Schöpfung, diese zerstörte, von der Sünde und vom Teufel zerstörte Welt, wird er erneuern. Und er wird die Gemeinde vereinen bei sich. Komm bald, Herr Jesus, komm doch bald zu uns. Wir warten auf dich, dass wir diesen Durchblick haben. Ganz wunderbar, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Haben sie Jesus lieb, hat er für sie bereitet. Und dürfen sie freuen mit einer unaussprechlichen Freude, wie der Philipp Nicolai gedichtet hat, wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, in dem Lied, wie schön leuchtet der Morgenstern. Du bist der Erste und der Letzte und der Kommende. Und darum schrecken uns die Herren dieser Welt nicht. Unser lieber Bruder Gustav Heinemann, unser Präsident, Vorsitzender vom Weichle-Haus bei Wilhelm Busch und dann Staatspräsident der Bundesrepublik Deutschland, Gustav Heinemann, hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, weil Jesus Christus auferstanden ist. Wunderbar, wenn das auch Politiker noch wissen. Er, der Herr, kommt und auf ihn schauen wir und darum freuen wir uns an diesem großen Durchblick. Eine Tür wird aufgetan, das uns muss uns der Herr zeigen. Im Johannes wurde das gezeigt. Wir sind dankbar über diesen Durchblick. Und was sieht er denn? Das Erste, was er sieht, dass der auf dem Thron sitzt, sprach, ich mache alles neu. In dieser Welt leiden alle, wie die Zustände dieser Welt sind. Und jede Partei hat sich's auf ihre Fahnen geschrieben, was sie alles neu machen wollen. Man weiß es ja schon, wer in der Schule tätig ist. Mit jedem neuen Kultusminister kommt ein neuer Lehrplan und neue Ordnungen. Und da wird alles verändert von A bis Z. Was wird in unserer Welt noch verändert? Uns wird Hören und Sehen vergehen. Was Menschen ohne Gott mit dieser Welt noch machen. Ich habe keine Hoffnung auf die Menschen, die die Welt verändern. Es wird eine furchtbare, unheimliche neue Welt werden, was Menschen ohne Gott machen. So wie es die letzten Jahrhunderte schon waren. Ohne Gott. Und was als Neuerung kommt, wo die Ordnungen dieser Welt aufgelöst werden, die Gottesordnungen, wo die neuen Freiheiten verkündigt werden, die neue Knechtschaften bringen, neue Abhängigkeiten und Todesherrschaft und sie werden die Krankheiten nicht besiegen können und die Lasten werden bleiben und der Tod wird sein. Und dann sagt Jesus, ich mache alles neu, ganz, ganz anders als Menschenplan. Ich mache alles neu. Jesus sagt es. Kein Mensch kann das sagen und hat die Vollmacht dazu. Jesus macht alles neu. Und das Wunderbare, das macht er schon heute. Das hat Jesus schon begonnen, wie er kam. Was hat denn Jesus neu gemacht? Ach, ich habe immer wieder Prediger gehört, die gesagt haben, was hat sich denn eigentlich verändert durch das Kommen von Jesus? Die Spannungen sind geblieben, die Streitigkeiten sind geblieben, die Kriege sind geblieben und die Welt zerrinnt und das Geld geht kaputt und die Bosheit ist geblieben. Nein, was ist neu geworden? Dass Jesus das Menschenherz verändern kann. Das kann kein Mensch. Es gibt kein Medikament, um das böse Menschenherz zu ändern. Heute war es auch in der Losung drin, dass Jesus uns ein neues Herz gibt und das alte Herz wegnimmt. Eine alte Erwartung im Alten Testament, Jeremia, bei Hesekiel, 36, 26, da steht es, dass Gott uns das alte böse Herz wegnimmt, weil kein Mensch mit seinem bösen Herz vor Gott bestehen kann, obwohl alle sagen, ich will doch ein guter Mensch sein, aber keiner ist ein guter Mensch. Wir wollen und wir können es nicht. Und selbst der Apostel Paulus sagt, wollen habe ich, aber ich bring's doch nicht hin, ich schaff's doch nicht. Und wenn sie sich am Riemen reißen, sie schaffen nicht das neue Leben. Keiner kann vor Gott angenehm sein. Und das ist herrlich, dass das Jesus schon begonnen hat. Ich mache alles neu. Er macht Neugeburt in unserem Leben durch Wasser und Geist. Der Heilige Geist schafft uns zu neuen Menschen. Der große Physiker Einstein hat ja dieses gewaltige Wort gesagt, das Problem dieser Welt, das Problem heute ist nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. Und er sagt, was mich erschreckt, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Und dann führt er weiter, es ist einfacher, radioaktives Plutonium zu entsorgen als das Böse im Menschen. Das hängt uns an bis zur Todesstunde. Und wir wissen, wie die Macht der Sünde uns gefangen hält. Und Jesus ist gekommen, der die Knechtschaft der Sünde durchbricht. Und darum ist er den Weg ans Kreuz gegangen, der Schlüssel zur Erneuerung der Welt. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist, Philipp Friedrich Hiller. Ach, die Lieder sind so wunderbar, die das besingen und uns das noch deutlich machen. Das ist das große Neue und das wird in der Ewigkeit einmal vollkommen sein. Ich darf einen neuen Leib tragen, ohne Versuchungen, ohne Sünde, ohne Schwäche, wo all das Alte weggetan ist und vergeben. Ich mache alles neu. Und das Wunderbare, wo heute dieses Evangelium in der Welt gepredigt wird, die allergrößte Sache, wo es Bekehrung der Herzen gibt, das kann bloß Jesus. Johannes der Täufer konnte die Leute nur untertauchen lassen im Jordan, aber er sagt, nach mir kommt einer, der bringt den Geist Gottes mit. Und das ist so schön, gerade wie der Paulus das sagt in Römer 7. Wollen habe ich, aber ich kann es doch nicht. Wer wird mich erlösen von der Knechtschaft meines Leibes, ich elender Mensch? Ich danke Gott durch Jesus. Und dann sagt er, jetzt kommt der Geist Gottes. Und die vom Geist Gottes erfüllt sind, sind neue Menschen. Nun prägt uns nicht mehr unser altes Fleisch und unsere Ich-Sucht, sondern jetzt will Jesus in deinem Leben Raum haben. Und das wird in der Ewigkeit vollkommen sein. Aber so wichtig, es beginnt heute schon das große, wunderbare Geschehen. Und dann gibt es eine neue Welt, wenn wir wirklich veränderte, vom Geist Gottes veränderte Leute sind. Wir freuen uns. Und Jesus ist es auch der, der unser Leben heiligt. Du bist ja nicht heilig. Auch mit allen frommen Allüren bist du nicht heilig. Erst wenn er in deinem Herzen wohnt und dich heiligt. Dass das Herrliche dich rein macht. Dass er dein Herz heiligt, dass er diesen Geist gibt, mit dem er wohnt in deinem Herzen. Hast du den Heiligen Geist? Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, bist du kein Christ. Wie kriege ich denn durchs Wort die Zusage des Evangeliums? Wir sind neu geboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Der Geist Gottes wirkt durchs Wort und das müssen Sie wissen. Darum ist die Bibelstunde so wichtig. Wir brauchen die Bibel und das Wort Gottes immer. Meine Worte sind Geist und Leben. Das sind wirksame Worte, die verändern Menschen und die Bekehrung von Menschenherzen ist das Herrliche, das wir hier schon erleben, von Jesus, der auf dem Thron sitzt. Und wir freuen uns, dass das vollendet wird in der Herrlichkeit. Und wie er das sagt, dass wir auch in allem Jammer dieser Welt, auch in der Traurigkeit, selbst wenn Christen Verfolgung leiden, dass er sagt, in den Seligpreisungen der Bergpredigt, ihr seid selige Leute. Warum? Weil Jesus sein Gottesreich in dieser Welt aufrichtet. Und in diesen Tagen haben wir das ja erlebt bei seiner Bibelfreizeit. Und das dürfen Sie mitnehmen, dass Jesus mit Ihnen geht und Sie teilhaben an diesem Königreich von Jesus, das hier in dieser unheimlich dunklen Welt schon beginnt. Ganz wunderbar. Und das mit Ihnen geht und da dürfen Sie dazugehören, weil Christus diese neue Welt schafft. Auch dann, wenn Sie verfolgt sind, gejagt, alles was da drin ist, selig seid ihr, der höchste Glückszustand, weil euch das Himmelreich gehört. Hört, die Nähe von Jesus, der euch führt. Und das ist mehr, als diese Welt bieten kann. Und das wissen wir, dass das auch die Jesusleute in Nordkorea erleben und in Afghanistan. Und wir sagen, Herr, mach das wahr. Und die Trauernden und die Verzweifelten und die Alleingelassenen erleben das. Und ihr erlebt es auch über den schweren Krankheitsleiden eurer Lieben und an den Gräbern eurer Lieben. Ja, der Himmel ist aufgetan, Jesus ist da. Er sitzt auf dem Thron und ich freue mich, dass er da ist und er das tut und uns schenkt den neuen Himmel. Und der kommt wirklich, der bricht an, da, wo uns der Herr heimruft aus dieser Welt, zu sich in seine himmlische Herrlichkeit. Das Erste, ich mache alles neu. Und das wirklich, grundsätzlich neu, das gibt's in unserer Welt gar nicht. Und da braucht ihr euch gar nicht genieren, dass er sagt, aber wir haben das, was wirklich diese Welt verändert, von Grund auf. Wir haben Sorge, was aus unserer Welt wird. Uns ist oft unheimlich über diesen großen Planungen. Und je größer sie werden, die Weltvölker sich vereinen, das sagt ja die Offenbarung ganz viel, die Welteinheit, dann wird es noch furchtbarer werden beim Antichristen. Und wenn dessen tödliche Wunde heil wird, dann wird mehr Angst, aber der Herr Jesus ist größer. Er sitzt auf dem Thron und er bringt seine Gemeinde durch und baut sein Reich auch in den letzten Tagen. Das Zweite, nie mehr einsam und verlassen. Das ist ja in dieser Welt so schlimm, die Einsamkeit. Viele unter euch, wir haben in diesen Tagen auch davon viel gehört, wieder in den persönlichen Gesprächen. Der liebste Mensch ist gestorben und dann noch die Tochter, die so nötig war. Und dann ist man ganz allein. Nein, du bist nie allein. Das, was in der himmlischen Herrlichkeit bevorsteht, dürfen wir schon hier erleben, dass Gott wohnt. In dieser Welt nur ganz bruchstückhaft. Dass Gott Wohnung bei uns macht. Er sucht uns. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Ganz wunderbar. Gott sucht die ganz enge Gemeinschaft mit dir. Wir halten gar nicht viel von kirchlichen Räumen und von großen Liturgien und festlichen Gewändern, weil es das Allergrößte ist, dass Jesus bei uns einkehren will und dass Jesus unter uns wohnt. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Er wird ganz bei dir sein, seine Nähe so tröstlich, viel mehr als Menschen dir Nähe geben können. Du bei mir, ich bei dir, also sind wir ungeschieden, heißen am Abendlied, und ich schlafe in Frieden. Diese Geborgenheit, die wir hier schon führen, aber dort wird es ganz wunderbar werden. Wie freuen wir uns auf die Vollendung, wo das nicht nur bruchstückhaft ist, sondern ganz nah, dass Gott wieder bei uns wohnt. Und das ist keine Distanz mehr, wie wir in dieser Welt haben. Wo finde ich denn Gott? Ja, in dem Wort. Und wo finde ich ihn? Wie dann viele haben, also herrlich, dass er sich finden lässt und dass wir das dann in der Ewigkeit erleben dürfen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es war Friedrich von Bodelschwingh, der gesagt hat, in dieser Welt werden die Tränen nicht abgewischt. Das geschieht erst richtig in der Ewigkeit. Und sie brauchen sich ihrer Tränen nicht zu schämen. Und Bodelschwingh hat hinzugefügt, er hat ja 4 Kinder verloren innerhalb von 4 Wochen über Weihnachten. Alle seine Kinder. Der wusste, was Tränen sind. Und er hat gesagt, nicht Engel machen das, sondern Gott selber. Er hat sich vorbehalten, dich zu trösten. Und das dürfen wir jetzt schon in dieser Welt erleben, wie Gott tröst, aber dann ganz vollkommen. Es wird aus der Ewigkeit richtig so sein. Darum freuen wir uns auf diesen Tag. Und das dürfen wir immer wieder zusagen. Es wird kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Darum tragen wir auch die Mühsal unseres Lebens mit all den schweren Dingen in einer großen, gewissen Hoffnung und Zuversicht. Und ich bitte Sie immer wieder, wenn Sie zu den Schwerkranken gehen, Sie werden ganz verändert nach Hause kommen. Bloß wenn Sie mit den Kranken beten und ein Gotteswort sagen, wo man schon die Gegenwart Gottes spürt, weil im Wort Gottes, in seinen großen Zusagen, ist das schon da. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Du darfst das erleben und wissen in den Dunkelheiten deines Lebens. Und dann noch das Dritte. Der Tod wird nicht mehr sein. Wir haben ja jetzt verschiedentlich davon gesprochen, weil das zum Marathonlauf des Glaubens gehört. Und ich muss Ihnen sagen, ich war an vielen Gräbern gestanden und habe viel erlebt und war viel auch bei Sterbenden. Aber wenn es an mich kommt und wenn es an meine Frau kommt, wird es noch einmal viel, viel mehr sein als alles, was wir uns haben zusammenreimen können. Und deshalb darf ich Ihnen sagen, der Tod ist viel mehr, als was wir mit unserem Kopf verstehen können. Der Johann Tobias Beck, der große Bibeltheologe in Basel, hat gesagt, es sei eine zermalmende Macht des Todes. Eine zermalmende Macht des Todes. Wie das ist, wenn Sie in den Kleiderschrank kommen, wenn Sie nach Ihrer Wohnung wiederkommen, wenn alles leer ist. Sag, was ist mein Leben noch? Wir hängen an den Menschen, die uns so viel Liebe gegeben haben. Johann Tobias Beck hat seine Frau verloren und zwei Kinder und hat einem Freund etwas geschrieben, was man nicht verstehen kann. Hat dem Freund geschrieben, ich darf dir sagen aus meiner Erfahrung, aus der großen Trauer und dem Schrecken des Todes, wenn ich heute meine Lieben wiederbekommen könnte und ich müsste dafür die Erfahrungen hergeben, die ich mit dem Wort Gottes in der Zeit gemacht habe, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Dass der Trost Gottes im Wort Gottes schon so gewaltig sein kann, dass es wirklich die zermalmende Macht des Todes überwindet. Und er hat immer wieder gesagt, nicht bloß einzelne Worte aus der Bibel herausgreifen, sondern das Wort Gottes hören und dich daran freuen, dass Gott diese Welt des Todes überwindet. Der Schatten des Todes liegt über unserer ganzen Welt. Meine Frau, sind wir vorher spazieren gegangen, so schön, wenn man da unten den Weg läuft und dann hinübergeht zum Friedhof. Und dann blieben wir stehen an den Schriften, Erster Weltkrieg. Mensch, wie viele Leute, junge Leute sind da gefallen von Langensteinbach. Zweite Gräber sind der Lieben, drüben Böhmerle und wie sie alle heißen, Kammüller und Professor Kammüller und wie sie alle heißen von Langensteinbach, die großen Glaubenszeugen, Pfarrer Hauser und so weiter. Ist doch herrlich, dass wir etwas wissen, da sind sie uns schon vorausgegangen. Die sind doch schon am Ziel, die stehen doch schon in der Schar. Vor dem Thron Gottes. Paul Deitenbeck hat immer gesagt bei den Gebetsgemeinschaften, Herr, grüße die vollendete Gemeinde, die dort schon am Ziel ist. Wir sind doch noch unterwegs. Und die gucken uns zu, ob wir den Lauf vollenden oder ob wir hängen bleiben an unseren Wehwehchen und Wunden und Traurigkeiten. Freu dich doch, es geht doch auf das große Ziel zu, dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei. Denn das Erste ist vergangen, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Das ist beim Erbe toll. Da muss man nichts dafür tun. Da kommt bloß ein Schrieb, der gehört jetzt das alles. So herrlich, wenn der Herr uns alles gibt in der vollendeten Welt. Gratis und umsonst alle seine Gnade und seine unendliche Liebe. Wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu. Und deshalb freuen wir uns an dem großen Ziel, das wir haben, das der Herr für uns bereit hat, im Morgenglanz der Ewigkeit zu leben. Und dann singen wir all die herrlichen Lieder und freuen uns der großen Zukunft. Jerusalem, die hochgebaute Stadt. Ich wollte doch schon da sein. Nein, wir haben noch eine Aufgabe. Wir haben es hier den verzweifelten Menschen zu sagen, es gibt in dieser Welt keine Hoffnung. Und keine Zukunft als allein im neuen Königreich von Jesus, das heute schon beginnt. Und allein in der Gemeinschaft mit ihm, und du darfst einschlagen und du darfst das haben und darfst das bekennen und auch finden, der Tod wird nicht mehr sein. Paulus schreibt einmal seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wie hat denn Jesus dem Tod die Macht genommen? In der Auferstehung, klar. Aber wie geschieht das jetzt? Und dann erklärt das Paulus dem Timotheus durch das Evangelium. Und das ist ganz wunderbar, wenn Sie im Trauerhaus das vor Menschen sagen. Jesus lebt und er ist bei dir und er ist der Einzige, der dich trösten kann. Das Evangelium durchbricht die Schrecken des Todes. Ich habe so viele schwere Beerdigungen erlebt. Das Schwerste ist für mich, wenn ich Kleinkinder beerdigen musste und die Mutter das weiße Särklein nicht hergibt. Ich weiß noch einen blühenden Frühlingstag in Ulbach. Alles war in der Blüte und da sollten wir ein Kind beerdigen. Blutkrebs, anderthalb Jahre. Das Kind lag da in dem Särglein drin, wie ein Püppchen. Die Mutter sagte, ich gebe den Sarg nicht her. Was soll ich denn tun? Und dann sage ich, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und die Mutter gibt den Sarg her. Wissen Sie, dass das Wort Gottes viel, viel stärker ist als alle unsere Trostworte. Durch das Evangelium nimmt Gott dem Tod die Macht weg. Und deshalb möchte ich möchte nicht beatmet werden. Ich habe es testamentarisch verfügt, es liegt auf meinem Schreibtisch, meine Frau weiß es. Wenn ich Corona kriege, ich will nicht beatmet werden. Das ist ein Unfug. Diese schrecklichen Leiden, ich kenne einen lieben Bruder, der beim Gottesdienst 6 Monate, bis er gestorben ist, beatmet. Wie kann man so etwas tun? Aber ich will, dass jemand an meinem Sterbebett sitzt und mir das Evangelium zuruft. Jesus lebt. Und Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und niemand kann die Hand von Jesus reißen. Du gehörst dem guten Hirten. Lassen Sie niemand ungetröstet sterben. Und kein Politiker hat das Recht und die Macht, einem Christen zu verbieten, dass er im Tode noch den Trost bekommt und auf dem Krankenbett. Und dann wollen wir auf die Barrikaden gehen und wenn die Kirchen sich darunter beugen. Das darf nicht sein. Natürlich mit der Schutzkleidung. Die Ärzte haben doch auch Schutzkleidung. Aber Sterbende brauchen das Evangelium, damit der Tod zerbrochen wird und damit wir eine gewisse Hoffnung haben, ewigen Lebens. Und das ist so groß, dass wir eingeladen sind und dass Jesus der Sieger ist. Blum hat das herrliche Lied gedichtet. Ja, Jesus siegt, wir glauben das gewiss. Und glaubend kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis. Wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du uns sündige Menschen mit dem bösen Herzen jetzt erneuern willst und uns deinen Heiligen Geist gibst, dass du uns verändern willst und in uns wohnen willst, auch jetzt schon. Und das macht uns fröhlich gegenüber all den schweren Nöten, die wir noch durchleiden müssen, auch in einer Welt des Todes, der Hoffnungslosigkeit und der menschlichen Tyrannei. Du baust dein Reich und wir dürfen so herrliche Tage erleben über deinem Wort. Wir danken dir auch für diese Freizeit, wir danken dir für diese wunderbare Konferenzstätte der LAHÖ, dass du hier wirkst, auch durch so viele, die hier dienen, durch die Gemeinschaft, durch die wunderbaren Mahlzeiten, durch die herrliche Landschaft, aber durch dein Wort. Und Herr, gehe du mit uns, lass uns nicht los, bis wir dich schauen in der Herrlichkeit. Wir wissen, es ist nur ein ganz kurzer Weg hindurch zur Herrlichkeit. Wir danken dir, dass wir das alles erben dürfen, dass du uns heute zusprichst, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass deine Gnade feststeht, gerade da, weil wir sündige Menschen sind. Du kannst alles machen und du willst das tun. Du willst uns heiligen und erneuern. Ganz herzlichen Dank. Amen.
Ganz herzlichen Dank. Stark ist meine Jesu-Hand und er wird mich ewig fassen. Dieses Lied wollen wir noch singen. Und brauchen wir die Nummer?
Brauchen wir nicht. 834.
834, wer es gern mitlesen möchte. Stark ist meine Jesu-Hand.
Thank you.
Ganz herzlichen Dank, Angelika, für diesen Dienst, dass du uns die Verse hier gezeigt hast. Und danke, Christa, für das wunderbare Begleiten. Und ganz herzlichen Dank, Hinrich, für deine Dienste. Wir sind ermutigt, getröstet, wieder ausgerichtet für den Glaubensmarathon. Wir danken ganz herzlich auch dir, Beate, für das Begleiten, dass du mit dabei warst. Und ich möchte jetzt noch beten und danken für euch. Herr Jesus Christus, hab herzlich Dank für unsere Geschwister, Beate und Winrich Schäfbuch. Wir befehlen sie dir an, jetzt auf der Heimfahrt. Wir danken dir für alle Dienste, für alle Ermutigung, für das Ausrichten auf das Kommende, das Schönste, das noch kommt. Danke dafür. Und segne du sie auch in all den Diensten, die vor ihnen liegen. Hab Dank, dass dein Name groß gemacht wird durch sie. Dein Name, der so oft verschwiegen wird jetzt. Danke, dass du deine Gemeinde dadurch auferbaust, uns ausrüstest für das, was kommt. Wir preisen deinen Namen, Herr Jesus. Wir danken dir, Vater, für die kostbare Gabe deines Sohnes. Amen. Einen guten Abend Ihnen allen, und ich darf noch ansagen, dass das Bistro eine Überraschung bereithält für Sie. Also feiern Sie den Abend noch, und wir sind ein bisschen wehmütig, dass wir euch jetzt nicht mehr hier haben, freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht hier oder vielleicht auch schon beim Herrn. Guten Abend. Danke dir.